Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel, Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch.
Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
Es ist eine besondere Aufzeichnung heute. Wir treffen uns am Ende der Welt. Das, wie ich gerade gelernt habe, alles bezeichnet außer Berlin. Also alles außerhalb von Berlin ist das Ende der Welt, ganz offensichtlich. Das heißt, ich wohne wahrscheinlich noch weiter am Ende der Welt als unsere heutige Gesprächspartnerin. Und das ist Helena Kilian-Steinhaus, die gerade in einem Wald sitzt, umgeben von Hunden. Und heute zugeschaltet ist, weil sie ein tolles Projekt gestartet hat, das sanktionsfrei heißt. Aber zuerst mal herzlich willkommen, Helena. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke. Hallo.
Wir beginnen unseren Podcast ja immer mit der Frage, mit der Einstiegsfrage, wann hast du das letzte Mal etwas Einschneidendes für dich gelernt, und wollen dir diese Frage natürlich nicht vorenthalten, weil es ein Ritual geworden ist bei uns. Und ich bin gespannt auf deine Antwort.
Ja, ich glaube, also irgendwie, man lernt ja ständig irgendwas, aber ich glaube, das Letzte, was wirklich cool war für mich zu lernen, war Motorradfahren.
Ja. Okay. Motorradfahren. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, und ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, es gibt Kinder, und die Mutter fährt jetzt irgendwie mit einer dicken, massiv PS'ten Maschine irgendwie durch Deutschland, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe eine Paris-Dakar, so eine Rallye-Maschine.
Ernsthaft?
Ja.
Nee, wirklich. Das ist ja geil. So. Okay. Und ist die wirklich Paris-Dakar gefahren, die Maschine?
Nee, die ist, also mit mir ist sie von hier bis Süditalien und zurückgefahren. Das war die weiteste Tour, glaube ich.
Okay.
Ja. Seit die Kinder da sind, bin ich ehrlich gesagt, also sie sind ja jetzt anderthalb Jahre. Letztes Jahr bin ich nicht gefahren, weil die Batterie gestorben ist. Und jetzt lädt sie aber gerade auf der Waschmaschine, die Batterie. Mhm. Also ja, dieses Jahr wird es wieder rausgeholt.
Und dann fährst du mit deinem Mann und den Kindern irgendwo hin? Oder ist das mehr so, das mache ich alleine?
Das mache ich alleine.
Okay.
Ja. Ich setze ja die Kinder jetzt nicht aufs Motorrad. Nee,
Doch, so ein Beiwagen, weißt du, so einen alten aus den 50er Jahren, das wäre doch geil.
Nee, das macht keinen Spaß.
Nee.
nee, genau, aber das hat einfach Spaß gemacht. Also es war für mich einfach super cool, Motorrad fahren zu lernen, weil ich nie Auto gefahren bin oder irgend so ein Verkehrsmittel hatte außer ein Fahrrad, was für mich auch voll okay war. Mhm. Aber dadurch hatte ich auf einmal so eine andere Freiheit, einfach mal zu sagen, ich nehme das Motorrad und fahre an See oder so. Mhm. Oder eben auch nach Süditalien. Und diese Tour hat auch einfach mega Bock gemacht. Mhm. Und vor allem hat es mich auch so Überwindung gekostet, natürlich. Also gerade auch, weil das Motorrad so schwer ist, und wenn es umfällt, dann liegt es halt da und kann ich es nicht aufheben. Ich habe es nicht gelernt, bis heute nicht.
Mhm. Das heißt, es darf niemals umfallen, dann ist die Reise vorbei.
Ja, es ist einmal umgefallen auf der Italien-Tour, und da kam natürlich gleich ein netter Italiener und hat mir geholfen. Mhm. Er hat zu mir gesagt, questo non è un parcheggio, weil ich mitten auf der Straße umgefallen bin, und das heißt so viel wie, das ist kein Parkplatz. Das fand ich richtig gut. Mhm. Ja, genau. Und das ist einfach das Gute an diesem Motorradfahren, dass es so eine neue Freiheit und irgendwie aber auch Überwindung gekostet hat. Mhm.
Wir sprechen ja wahrscheinlich heute noch über Angst im Zusammenhang mit deinem Projekt oder mit eurem Projekt, dessen Gründerin du bist. Aber ist Angst, das Überwinden von Angst, spielt es irgendwie eine Rolle beim Lernen?
Auf jeden Fall, oder? Also von mir kenne ich das, dass wenn ich was neu lernen muss, ich erstmal unsicher bin, manchmal nur vor mir selbst, manchmal ja aber auch, wenn man mit Leuten zusammen was lernt, man stellt sich ja irgendwie auch bloß. Ja, ich würde sagen, es hat damit viel zu tun.
Ja, glaube ich, das ist halt dieses Ding mit der Komfortzone und der Lernzone, ne? Ich glaube, der Übergang in die Lernzone, der ist halt, für die einen ist es schwieriger und für die anderen weniger schwierig, aber würdest du dich grundsätzlich als einen neugierigen Menschen bezeichnen?
Ja.
Ja. Okay. Schön. Helena, wie alt bist du?
Wenn ich 34.
Okay. Und du hast gegründet einen Verein. Ist es ein Verein?
Das ist ein gemeinnütziger Verein, ja.
Ein gemeinnütziger Verein, der sanktionsfrei heißt. Magst du kurz erzählen, worum es dabei geht?
Ja, also wir setzen uns ein für eine bedingungslose Grundsicherung. Und das tun wir praktisch, indem wir Hartz-IV-Sanktionen und andere Hartz-IV-Regelsatzkürzungen sozusagen finanziell ausgleichen aus einem spendenbasierten Solidartopf. Gleichzeitig ist aber genauso wichtig, dass wir gegen diese Fälle juristisch vorgehen und auch, dass wir eben ganz, sage ich mal, kontinuierlich Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema machen, um das Thema Erwerbslosigkeit und Armut einerseits in die Mitte der Gesellschaft sozusagen zu bringen und andererseits aber auch zu entstigmatisieren, weil ja die meisten Menschen, und ich will mich gar nicht irgendwie rausnehmen, aber da, wir haben so ein Bild eigentlich so indoktriniert bekommen von den faulen Arbeitslosen, die nicht arbeiten wollen und selbst schuld sind an ihrer Situation. Genau, und da wollen wir, sage ich mal, Alternativen schaffen.
Wie kommt es dazu, dass das die, dass das das Projekt ist, was du dir ausgesucht hast? Also was hat dazu geführt? Ich meine, es gibt viele, viele Kämpfe, die man kämpfen kann da draußen in dieser Gesellschaft, glaube ich. Wie kommt es bei dir dazu, dass ihr euch Hartz IV annehmt?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Die Grundidee ist, glaube ich, entstanden aus, also da war jetzt auch nicht nur ich dran beteiligt, ist entstanden aus der Frage, wie kommen wir einem bedingungslosen Grundeinkommen ein Stückchen näher? Und da war eben die Idee, wenn wir Hartz-IV-Sanktionen aushebeln, dann gäbe es zumindest sozusagen ein Grundeinkommen light, weil man dann auf eine Art nicht mehr erpressbar ist und unter einen gewissen Satz nicht fallen kann. Das war so ein bisschen die steile These. Und damit hat sich eigentlich dann das Feld aufgemacht, in dem ich, ohne es vorher so richtig zu wissen oder auch zu reflektieren, mit dem ich selber auch Erfahrungen hatte und einfach selber eine Geschichte mitbringe. Aber das hat wirklich, ist eigentlich alles gar nicht unbedingt von Anfang an da gewesen, sondern es hat sich dann auch so entwickelt.
Und ist es okay, wenn ich dich frage, ob du diese Geschichte teilen würdest? Also wenn du sagst, es gibt so einen persönlichen Treiber, weißt du, also das ist ja, für mich ist es auch immer super spannend, mit Menschen zu sprechen, rauszufinden, was sie tun und warum sie das tun. Also wo ist der persönliche Ankerpunkt?
Ja, klar, also es war so, dass ich auch mehrere Male Hartz IV bekommen habe. Einmal direkt mit der Einführung von Hartz IV, als ich noch in die Schule ging und meine Mutter eben Hartz IV bekommen hat, weil sie nach einem Burnout ihren Job nicht weitergemacht hat. Und dann auch nach dem Studium habe ich zweimal für kürzere Zeiträume Hartz IV bekommen. Und in dieser gesamten Zeit eigentlich bis nach meinem Studium und auch darüber hinaus war ich es immer gewöhnt, über super wenig Geld zu verfügen und eigentlich auch prekär zu sein, alle möglichen prekären Jobs anzunehmen und das Gefühl zu haben, ich darf Juhu schreien, wenn mir jemand 5 Euro gibt, so ungefähr. Aber das finde ich so im Nachhinein eigentlich so interessant, da an sanktionsfrei auch, dass mir gar nicht klar war, dass mit diesem, wie kommt man einem Grundeinkommen ein Stückchen näher, eigentlich das alles einhergeht und wir so stark und uns in Hartz IV einarbeiten müssen und werden. Das war alles gar nicht so klar.
Ja, ich komme auch aus prekären Verhältnissen, Sohn einer alleinerziehenden Mutter und so weiter. Damals, glaube ich, gab es noch gar kein Hartz IV, also ich bin ein paar Jahre älter als du, aber ich kenne das irgendwie, dass man wochenlang Nudeln isst und ja, solche Sachen. Magst du oder kannst du das historisch irgendwie nachverfolgen, woher Hartz IV kommt und was ursprünglich die Idee hinter diesem politischen System oder dieser Bürokratie ist?
Ja, das ist nicht so einfach und auch gar nicht so kurz erklärt. Und okay, ich bin nicht Expertin darin, aber ich kann es versuchen, das sozusagen.
Okay.
So weit würde ich gar nicht zurückgehen, also nicht weiter als sage ich mal, in die 90er Jahre, glaube ich, wo es ja noch so war, dass Deutschland so für seine Sozialstaatlichkeit so gefeiert wurde und eben auch die Arbeitslosenversicherung relativ gut funktioniert hat und es ja aber auch einige arbeitslose Menschen gab. Und ich glaube, so in der Zeit hat sich halt so langsam so ein politischer Unwillen breit gemacht und eben hat diese Stigmatisierung angefangen, dass eben ja die Steuerzahler die arbeitsunwilligen Menschen durchziehen. Und eine gute Lektüre dazu ist Anna Meyer, die Elenden, die verfolgt das oder die zeichnet das wirklich die Entstehungsgeschichte von Hartz IV wirklich richtig gut nach. Es liest sich fast wie ein Krimi. Mhm. Also das muss man unbedingt lesen.
Okay.
Genau, da wurde so langsam der Boden bereitet dafür, dass eben so eine ganz starke Rezession stattfinden würde im sozialstaatlichen Bereich. Und dass eben, genau, der Boden musste dafür genährt werden und wurde auch politisch mit einfach ganz vielen Aussagen und auch medialer Berichterstattung, die natürlich sich Anfang 2000 irgendwann so zugespitzt hat und dann eben in Hartz IV mündete, wo aber wirklich, wirklich viele, auch im Bundestag, viele Abgeordnete dagegen waren und sozusagen diese Abstimmung darüber, glaube ich, sich für viele angefühlt hat, wie über deren Köpfe hinweg, aber sie fühlten sich machtlos, noch irgendwas zu tun. Mhm. Und so Hauptziel von Hartz IV war, so viele Menschen wie möglich aus dem Bezug rauszubringen, in Arbeit zu bringen, einfach da kein Wohlfühlgefühl mehr zu schaffen, wobei man jetzt auch fragen kann, wie groß dieses Wohlfühlgefühl überhaupt jemals war. Aber ich glaube, es hat sich einfach zu einer Maschine sozusagen entwickelt, wo ja schon viele von vornherein sagen, oh, nee, Hartz IV beantrage ich nicht, lieber verbrauche ich alles Erspartes, was ich habe und bin dann auch noch in Altersarmut irgendwann. Mhm. Hauptsache, ich muss nicht Hartz IV bekommen. Und das war auch, ja, das war auch Sinn und Zweck der Sache. Und dann eben dieser Ausbau des Niedriglohnsektors, um irgendwie Deutschland vom kranken Mann Europas wieder ganz nach vorne zu bringen, was auch immer das heißen soll. Mhm.
Und sag mal, dieses Narrativ vom faulen Arbeitslosen, der irgendwie nichts schafft und dem Staat auf der Tasche liegt, ist das eins, was politisch motiviert und dann konstruiert wurde? Oder gab es tatsächlich in der Zeit diese Fälle oder war das, also weißt du, war das ein Zeitgeist, den man zusätzlich getriggert hat? Ich nehme mal an, ist das alles unter der Regierung Schröder passiert?
Ja, soweit ich weiß schon, aber ich glaube, es hat auch vorher schon angefangen. Mhm. Und auch die Stigmatisierung von Arbeitslosen ist auch nicht jetzt so neu. Die kommt nicht aus den 90ern, die gab es auch schon bei den Nazis und am Ende auch schon davor. Ne? Ich glaube, es gab Lager für Arbeitslose und also ganz, ganz verrückte Sachen. Muss man alles wirklich bei Anna Meyer nachlesen, kann ich nur empfehlen.
Okay.
Und das Narrativ, ja, das... Also natürlich findet man, wenn man die sucht, genau solche Menschen. Und das wird auch schon in den 90ern und 80ern und wann auch immer so gewesen sein. Die gibt es auch heute. Aber das Problem ist, dass das ein ganzes System darauf ausgerichtet ist, diese Menschen zu fangen sozusagen und dabei außer Acht gelassen wird, dass es viele Menschen gibt, die dieses System brauchen und die natürlich das auch brauchen dürfen, sage ich jetzt mal. Mhm. Es geht nicht darum, die paar Ausnahmefälle dingfest zu machen sozusagen. Sonst geht darum, eine breite oder eine sichere Arbeitslosenunterstützung zu bieten und für alle wirklich zugänglich zu machen.
Hm. Ja. Und wie viele Menschen bekommen zurzeit Hartz IV in Deutschland? Hast du dazu Zahlen?
Ja, ich bin manchmal, also ich würde sagen, es sind um die 6 Millionen.
Boah.
Vielleicht auch ein bisschen mehr.
Ja, das ist krass.
Mit Kindern und Jugendlichen.
Und jetzt hast du sanktionsfrei und dann bist du losgegangen, hast gesagt, ich mache was dagegen. Ich finde es blöd, dass das ein System der Angst ist, dass Menschen irgendwie um ihre Grundsicherung bangen müssen, weil der Staat sagt, wenn du dich nicht bemühst, fördern und fordern, dann streichen wir dir das bisschen, was du von uns bekommst, auch noch zusammen.
Ja.
Ja.
Kann man sagen. Also wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir eben auch Kampagnen in Richtung Grundeinkommen machen. Beziehungsweise es einen weiteren Verein gibt, der vor allem diesbezüglich Kampagne macht. Und aber gerade mein Verständnis ist, dass ohne sozusagen diesen Zwischenschritt, dass diese Sanktionsstrafmoral angeschaut und angeguckt und überwunden wird, wird es nie weitergehen Richtung Grundeinkommensgesellschaft. Das ist meine Überzeugung. Weil, man kann Grundeinkommen kann es nicht geben, ohne dass wir akzeptieren, dass es Menschen gibt, die das ausnutzen, sage ich jetzt mal. Und darum geht es halt auch einfach gar nicht.
Und das, also Hartz IV beziehungsweise sanktionsfrei ist im Prinzip ein Lifehack auf dem Weg hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen.
Genau, also weil wir sagen ja, wenn deine Leistungen gekürzt werden, gleichen wir die finanziell aus dem Solidartopf aus. Im besten Fall gehen wir dagegen ja auch juristisch vor, um sozusagen nicht dem Jobcenter noch die schlechte Arbeit schöner zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass sie das Geld am Ende zahlen müssen. Das ist uns wichtig. Und am Ende, also auf eine Art ist es natürlich ein Pflaster auf eine Wunde, die schon passiert ist. Und trotzdem kann es oder gibt es viele Menschen, die verstanden haben, dass es uns gibt, die merken, dass man sich auf uns verlassen kann, vermittelt denen das eine bestimmte Art von Sicherheit.
Warum werden Menschen sanktioniert? Was sind so Gründe, die dazu führen können?
Also der prozentual häufigste Fall ist, dass Menschen nicht zum Termin erscheinen. Und dann gibt es natürlich diese ganzen Gründe, Maßnahmen nicht angetreten oder abgebrochen oder einen Job nicht angenommen, sich nicht beworben, also gegen die Eingliederungsvereinbarung wurde verstoßen. Da muss man wissen, die Eingliederungsvereinbarungen sind häufig nicht wirklich auf gegenseitigem Einverständnis passiert.
Heißt, man wird einfach hingeschickt.
Das heißt, es wird einem eine Eingliederungsvereinbarung vorgelegt. Die meisten wissen nicht, dass sie daran auch noch was machen dürfen oder auch was dazu zu sagen haben und unterschreiben und haben dann plötzlich Zielvereinbarungen quasi, die sie erfüllen müssen, aber nicht können oder wollen. Beziehungsweise wenn man die Eingliederungsvereinbarung nicht unterschreibt, dann wird sie einem per Verwaltungsakt aufgedrückt. Das ist so.
Und die Agentur für Arbeit, das ist das System, das das ganze Ding managt. Ist das richtig?
Wie das ganze Ding? Was meinst du?
Also wenn diese 6 Millionen Menschen, die haben, die müssen ja Hartz IV beantragen, also wenn es notwendig ist, und das läuft über die Agentur für Arbeit und da kriegen die dann eben diese Zettel hingelegt und diese Zielvereinbarung, die sie dann unterschreiben müssen.
Ja, das läuft in den Jobcentern. Die Agentur für Arbeit ist eher für die ALG 1 Fraktion zuständig. Also weiß nicht, ob der Unterschied zwischen ALG 1 und ALG 2 bekannt ist, ja, oder?
Also ich kenne ihn, aber vielleicht ganz kurz, wenn es ganz kurz geht.
Ja, Arbeitslosengeld 1 ist, bekommt man, wenn man mehr als ein Jahr sozialversicherungspflichtig beschäftigt war und das orientiert sich am Nettolohn, glaube ich, und ist 60% davon. Wenn man dann unterhalb des Existenzminimums ist, wird man noch mit ALG 2 aufgestockt, was für viele Menschen natürlich der Fall ist, was dann doppelte Probleme aber auch wiederum mit sich bringt, weil man ja dann quasi den Jobcenter-Stress hat und den Arbeitslosengeld 1-Stress.
Und kennt man euch mittlerweile irgendwie in den Jobcentern und sagt, da kommen die Menschen von sanktionsfrei. Jetzt wird es irgendwie ganz, ganz dünn für uns, die Luft.
Das kann ich pauschal nicht sagen. Also ich denke, es werden uns manche kennen, manche vielleicht auch nicht. Manchen sind wir bestimmt egal. Andere möchten lieber nicht mit uns in Verbindung und in der Öffentlichkeit stehen. Also bisher mache ich es auch so, dass ich eigentlich die Jobcenter nicht nenne, um die es sich gerade handelt.
Aber ihr agiert schon bundesweit oder bezieht sich das auf Berlin? Ja, okay. Und ist dieses System, also ich frage mich das immer, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, ich mache mal einen größeren Bogen, und die große Angst davor, dass irgendwann Systeme für uns entscheiden, was funktioniert und wie es zu funktionieren hat. Jetzt ist dieses ganze Hartz-IV-System Also zumindest in meiner Wahrnehmung was sich aus sich selbst generiert. Also wo Menschen irgendwie reingeschraubt werden, seien sie nun Mitarbeiterinnen oder Empfängerinnen dieser Leistungen und irgendwie das System tatsächlich größer ist als die Menschen, die da drin arbeiten oder die damit leben müssen. Hast du so einen Eindruck, dass das so funktioniert und dass es eigentlich wahnsinnig schwierig ist, solche Systeme irgendwie nochmal einzufangen, weil sie sich so selbst erhalten?
Ja, ich glaube, das ist schon so. Und ich kann die Komplexität dessen auch schwer greifen, muss ich sagen. Mhm. Ja.
Und ist es, aber liegst du dann nachts wach und denkst dir, Mann, ey, es könnte so fucking einfach sein, dieses Ding auszuhebeln?
Manchmal liege ich nachts wach und denke ähnlich. Aber dass es einfach wäre, das würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Wobei ich glaube schon, dass ich dieses Gefühl nur deswegen habe, weil einfach auf dieser Ebene jeder Fortschritt so dermaßen schwer ist. Mhm. Was einfach daran liegt, dass der politische Wille nicht da ist und es kaum Lobbyarbeit gibt. Man sieht ja, dass alle möglichen Bereiche, wenn es denn gewollt ist, in Riesenschritten vorwärts kommen können. Seien es staatliche Förderungen für Firmen, die einfach am Ende keine Kohle brauchen. Ja, oder 100 Milliarden Euro, die plötzlich locker gemacht werden sollen für die Bundeswehr. Ja? Mhm. Also da könnte man jetzt natürlich sagen, man kann keine Äpfel mit Birnen vergleichen. Und ich würde sagen, doch kann man.
Mhm. Ja, ist natürlich auch ein Gedanke, der mir total durch den Kopf schießt. Also wenn auf einmal irgendwie die Situation da ist. Aber das ist ja auch irgendwie so ein Merkmal von Politik, dass sie viel reagiert und nicht agiert und immer irgendwie versucht, die Brände zu löschen. Und wenn ich so in die Gesellschaft schaue und in die politischen Systeme, dann habe ich das Gefühl, okay, hier brechen überall Brände aus und die Systeme kollabieren. Ist das für dich was, wo du denkst, okay, irgendwann wird das auch verbrennen und dann wird wie Phönix aus der Asche, werden die Leute kommen, die Entscheidungsträgerinnen, und sich überlegen müssen, wie es anders funktionieren kann. Denn dass es so nicht funktioniert, scheint ja allen Beteiligten irgendwie klar zu sein. Und im Wahlkampf, ich erinnere mich, war das am Rande immer wieder auch mal ein Thema, Hartz IV abzuschaffen und so. Und natürlich wird jetzt alles vom Krieg gefressen und von der Pandemie. Aber was, wo denkst du, geht die Reise hin?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil soweit ich das letztens gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, bei wem, Julia Friedrichs oder so, ist es geschichtlich so, dass Arbeitslosensysteme und Unterstützung meistens dann am besten waren, wenn es am allermeisten Leuten am schlechtesten ging. Das heißt, nach Kriegen zum Beispiel. Deswegen haben auch die USA so eine schlechte soziale Versorgung, weil die so lange keinen Krieg im Land hatten, während Deutschland mehrere Kriege hintereinander hatte. Und genau, das würde mich vor ein großes, sage ich mal, Problem irgendwie stellen, weil es geht so vielen Menschen schon so schlecht, aber die Wahrnehmung darüber ist nicht angekommen und man hat irgendwie das Gefühl, man kann das so halten oder noch weiter deckeln irgendwie. Also ich frage mich, wie weit man es eskalieren lassen muss, um diese Situation zu haben, dass es so schlecht ist, dass klar ist, man muss mehr tun, man muss das stabiler aufbauen. Mhm. Momentan sehe ich das nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also der Koalitionsvertrag, der war ja eh schon für mich heiße Luft um nichts. Den habe ich ehrlich gesagt leider gar nicht ernst nehmen können und meine Vermutungen bestätigen sich bis jetzt. Es wird extrem wenig sich tun und real verschlechtert es sich auch schon für die Menschen in Hartz IV, auch seit der neuen Regierung.
Mhm. Woran machst du das fest?
Daran, dass eben die Inflation so stark, so krass ist, die Lebensmittelpreise stark gestiegen, dann überhaupt die Energiekosten jetzt durch den schlimmen Angriffskrieg auf die Ukraine sind noch mehr Kosten explodiert. Also das kommt eigentlich so gefühlt monatlich ein Faktor hinzu, der Menschen, die wenig Einkommen oder kein Einkommen haben, vor so extreme Probleme stellt. Und es gibt ja auch einen aktuellen Armutsbericht, der wieder diese Zahl rausgehauen hat, was ist das, rund 15% der Menschen in Deutschland sind wirklich von Armut betroffen. Dazu zählen extrem viele Kinder. Also weißt du, alle Fakten liegen auf dem Tisch. Es wird immer schlimmer. Und ich weiß nicht, trotzdem wird die Realität dieser Menschen nicht verbessert.
Was ist das? Das ist dann auch immer was, worüber ich stolper. Was ist das für ein Menschenbild, was dazu führt? Und das haben wir ja irgendwie auch schon angerissen, ne? Irgendwie der faule Arbeitslose und die Menschen sitzen zu Hause, tun nichts für ihr Geld und gehen harzen oder wie auch immer man das ausdrücken mag.
Ja, der Job.
Ja, genau. Aber was für ein Menschenbild liegt so einer Politik zugrunde?
Ja, genau. Also einerseits das, was wir schon angesprochen haben, und andererseits ja auch immer noch dieses Märchen, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und dass durch Leistung der Aufstieg schon kommen wird und so. Das ist aber einfach auch nicht wahr. Also es gibt ja mittlerweile, sage ich mal, ein ganz anderes Prekariat, eine ganz andere Arbeiterklasse als meinetwegen noch in den 70er, 80er Jahren. Da gibt es so viele Menschen, die sind hochqualifiziert, haben Abschlüsse ohne Ende gemacht, super viel investiert in ihre Bildung und Ausbildung und trotzdem arbeiten sie prekär und haben keine Chance auf, sage ich mal, ein sicheres Gefühl im Alter. Und Leistung, ich meine, so viele Menschen bringen so viel Leistung und das wird finanziell einfach gar nicht entlohnt und der Arbeitnehmerschutz ist ja wahrscheinlich in Deutschland immer noch relativ gut, aber ist auch nicht, hat sich auch in den letzten Jahren nicht verbessert, sage ich mal, sondern ganz im Gegenteil. Also ganz viele Berufe, die ja so in unteren Einkommensschichten sind, die schlagen sich mit Verträgen rum und mit Gehältern, die sich nicht verbessern und so weiter. Also diese Leistungsgesellschaftserzählung, ja, die treibt bestimmt noch viele an und die ist aber einfach nicht mehr haltbar.
Weil es auch damit zu tun hat, welche Ressourcen einem von Anfang an mitgegeben werden?
Na, ich glaube, weil die Unternehmen auch nicht mehr auf die Art für ihre Angestellten sorgen, wie es mal eine Zeit lang der Fall war. Und weil es natürlich auch eine Frage ist, woher man sozusagen kommt, aus welcher Klasse. Auch da gibt es ja Berichte darüber, dass man in Deutschland 7 oder 8 Generationen braucht, um sozusagen aufzusteigen, wo auch das Bildungssystem mit zusammenhängt und einfach unsere gesamten Strukturen.
Ich nehme das bei uns in der Jugendbildung, also naja, aktuell machen wir ja keine, wegen Corona haben wir ja schon lange keine Projekte mehr umsetzen können, aber das sagt ja auch diese Sinus-Studie irgendwie von Jahr zu Jahr, dass die Jugendlichen dass sie verstärkt in konservative Milieus oder Gedankenstrukturen abgleiten, in Anführungszeichen, und dass dieser Wert irgendwie halbwegs würdevoll durchs Alter zu kommen, schon also in immer früheren Jahren eine Rolle spielt. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, also wie angstvoll auch diese Generationen sind, die da jetzt aufwachsen. Und vielleicht können wir tatsächlich noch mal kurz über dieses Thema Angst sprechen, weil das ja auch aus einer Traumaperspektive gibt es ja diese 3 Reaktionen auf Angst, eben Flight, Fight oder Freeze. Also entweder fliehen, kämpfen oder einfrieren oder erfrieren und in so eine Bewegungslosigkeit oder eine Starre zu verfallen. Ist es was, wenn du mit den Menschen, die sich dann an euch wenden, auch beobachtest? Also diese Stadien, und ist Hartz IV nicht eigentlich auch deswegen so tragisch und dramatisch, weil es dazu führt, dass Menschen in so eine Bewegungslosigkeit gedrängt werden?
Ja, das führt bestimmt häufig dazu. Also pauschal kann ich es nicht sagen, aber für viele ist das die Erfahrung, ja. Und also vor allem ist es ganz viel, ja, Hilflosigkeit und Angst, weil man eben so schwer durchblicken kann, was als nächstes passiert, was einem überhaupt passieren kann, was steht da jetzt in dem Schreiben, was wollen die von mir, wie schlimm kann es werden, können die mich ins Gefängnis stecken, so ungefähr. Also wirklich eine riesige Unsicherheit wird häufig verursacht.
Hast du persönlich mit den Menschen zu tun? Also sind das Fälle, die auf deinem Schreibtisch landen, oder ist das was, was du weiterreichst, wenn sich Menschen bei Sanktionsfrei melden?
Das ist ganz unterschiedlich. Also diejenigen, die so diesen klassischen Weg gehen, gegen eine Sanktion Widerspruch einreichen, haben wir eine Plattform, über die das automatisiert mit ein paar Klicks möglich ist. Da wird eben dieser Widerspruch gegen die Sanktion erstellt, ans Jobcenter gesendet. Dann gibt es eine Anfrage an unsere Anwälte und die rufen zurück. Mhm. Und wir überweisen dann das Geld. Mit den Leuten habe ich normalerweise relativ wenig zu tun, es sei denn, die schreiben mir noch eine Mail und wir kommen irgendwie ins Gespräch. Ich frage dann häufig, darf ich fragen, warum du sanktioniert wurdest? Nicht, um das zu beurteilen, sondern um einfach so einen Überblick zu bekommen, was momentan so los ist. Und dann haben wir eben ganz viele andere Fälle, die halt schreiben, hey, ich bin gar nicht sanktioniert, aber bei mir ist das und das los. Mhm. Und die Fälle habe ich meistens, sage ich mal, betreue ich enger. Mhm. Aber letztendlich ist ja auch das meiste oder das Einzige, was wir wirklich tun können, ist immer gucken, können wir rechtlich was machen oder ist in diesem Moment nur eine Auszahlung sinnvoll? Oder können wir den Fall öffentlich machen und damit Druck ausüben? So, also viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Wir sind jetzt keine Anlaufstelle, wo wir Beratungen machen oder so. Und der meiste Kontakt verläuft per Mail. Manchmal telefonieren wir auch. Mhm. Aber auch über Mails, sage ich mal, findet super viel statt.
Und wie viele Menschen habt ihr da gerade im System, deren Sanktionen ihr auffangen könnt?
Das ist unterschiedlich. Also du meinst, wie viel Geld wir auszahlen können im Monat? Oder,
ja, also einfach mal für mich, dass ich irgendwie so eine Größenordnung habe, wo sich das abspielt. Weil du auch sprichst von Anwälten, die mit euch oder für euch arbeiten. Ja. Die müssen ja... Also es hört sich so massiv an.
wir haben ein Budget für den Solidartopf momentan von, ich würde mal sagen, um die 7.000, 8.000 Euro im Monat. Mhm. Und da kommt es darauf an, wie hoch die Sanktion ist oder wie hoch die Fehlbeträge sind. Es sind ja oft auch ganz andere Beträge, wenn jetzt Leistungen eingestellt werden oder was auch immer passiert. Manchmal übernehmen wir auch eine Mietkaution vorübergehend oder solche Sachen. Dann kommt es genau darauf an, wie hoch das ist. Und ich würde sagen, dann unterstützen wir im Monat häufig so um die 50 Leute oder so.
Und PR und Kampagnen spielen natürlich eine Rolle. Ihr wollt ja sichtbar werden mit dem Missstand, gegen den ihr kämpft. Gibt es da Silberstreifen am Horizont, wo du sagst, boah, ja, cool. Also hier bewegt sich was, auch weil wir daran arbeiten.
Das ist so eine frustrierende
Frage. Oh ja, es tut mir leid. Es ist auch wirklich so ein frustrierendes Thema.
Das ist meine Reaktion auf Verzweiflung. Das meinst du, ich lache mich tot.
Okay.
Ja, nee, also sorry, aber ich glaube, dass unsere Arbeit total wichtig ist und dass es gut ist, was wir machen und so, aber ich sehe kein Ende am Horizont. Hm. Leider nicht gerade, also so in den letzten Monaten ist es einfach immer schlimmer geworden.
Hm. Oh. Ich dachte, ich kriege auch so ein bisschen Hoffnung heute. Irgendwie ist es ja total schön, mit Menschen zu sprechen, die sich so engagieren in solchen Bereichen, die so wichtig sind. Dann frage ich anders. Was macht dir denn Hoffnung?
Mir macht Hoffnung, dass wir einfach super viele Menschen haben, die uns unterstützen. Wir könnten ja gar nicht arbeiten, wenn wir nicht Leute hätten, die sagen, das ist gut, was ihr macht. Und vor allem, so soll es nicht sein, das hat keiner verdient. Ja? Also da steckt ja eine ganz große Solidarität dahinter und Vertrauen. Ich glaube, dass viel mehr Menschen unserer Gesellschaft sich einfach wünschen, dass es gerechter zuginge und diese Art von Drangsalierung nicht stattfinden kann. Also genau, unsere Community, sage ich mal, die gibt mir auf jeden Fall Kraft. Und da bin ich mir sicher, erreichen wir auch nur einen Bruchteil von denen, die so denken.
Gibt es in der Politik nicht irgendwelche Leute, die auf euch zukommen und sagen, boah, finden wir mega gut, was ihr macht. Wir leiden selber darunter, dass es dieses System gibt und wir scheinbar nicht in der Lage sind, es in irgendeiner Weise zu reformieren, gerechter, angstfreier zu gestalten?
Doch, die gibt's. Ja, also wir sind auch, ich bin auch im direkten, also im engen Kontakt mit Abgeordneten, die auch da ganz nah an den Prozessen dran sind. Was jetzt passiert mit Bürgergeld und Sanktionen und hast du nicht gesehen. Mhm. Aber auch die sagen, ehrlich gesagt, jedes Fass, das wir aufmachen, wird extrem umkämpft. Über jede 2 Euro müssen wir uns streiten. Ja? Und ist halt nicht Thema Nummer 1. Mhm. Und wird es auch nie sein.
Warum nicht?
Weil, ich glaube, das ist ein Repräsentationsproblem. Also der Bundestag hat ein Repräsentationsproblem und auch ein, ja genau, also da muss man eigentlich weit ausholen, ja. Wer sitzt denn da im Bundestag? Für wen haben die Verständnis? Für wen machen die Politik? Warum machen die Politik? Woher kommt das Geld, was sie verdienen? Was bringt denn das für einen kleinen Harzer, Politik zu machen? Also, jetzt mal fies ausgedrückt, ja. Und da gibt es bestimmt einige, die da die Werte haben und weniger käuflich sind als andere oder vielleicht auch gar nicht. Aber ich glaube schon, dass, wie war nochmal die Zahl? 70% der Abgeordneten im Bundestag sind Juristen. Es gibt kaum Abgeordnete, die keine Akademiker sind. Dabei ist gar nicht, es ist eigentlich gar kein Kriterium für den Bundestag, AkademikerIn zu sein. Und gleichzeitig ist es ja aber auch wieder, es ist so eine in sich abgeschlossene Welt, wo es einfach für viele Menschen gar nicht erst überhaupt deren Ziel wäre, die nicht aus, aus einer bestimmten Schicht kommen, dass sie versuchen, in den Bundestag zu kommen. Hat das Sinn gemacht?
Ja, total. Also es ging ja auch damals, als Martin Schulz sich um das Kanzleramt beworben hat, da war dann endlich mal einer, der nicht studiert hatte, der eine Ausbildung zum, weiß ich gar nicht, Bibliothekar oder Buchhändler. Ich glaube, Buchhändler war er. Ist ja nicht tot. Das war halt irgendwie so ein Merkmal, wo ich auch dachte und in unseren Seminaren öfter mal zugesprochen habe, dass da endlich auch Leute sind oder vielleicht jemand an der Spitze dieses Landes sein könnte, der irgendwie weiß, wie es ist, noch nicht zu arbeiten, das will ich nicht sagen, aber ne, der irgendwie eben diese akademische Vorbildung und diese Ressourcen vielleicht auch nicht hatte, um das irgendwie darzustellen für sich.
Ja, genau. Ich glaube, man geht halt auch mit einem anderen Selbstverständnis durchs Leben, wenn man weiß ich nicht, bestimmte Probleme noch nie im eigenen Leib erfahren hat und gar nicht weiß, dass es die geben kann, so ungefähr. Das will ich jetzt nicht allen Abgeordneten unterstellen, aber ja, ich glaube, man kann schon insgesamt sagen, dass es eine elitäre Angelegenheit einfach ist. Mhm. Und natürlich muss man gleichzeitig sagen, dass Hartz IV jetzt auch sozusagen, kann ja überall passieren, das ist kein Bildungsproblem, sage ich mal, ne? Mhm. Ja, und trotzdem ist es schwierig, für da Lobby zu finden für diesen Bereich.
Ja, und ich finde es so verrückt, weil, also wenn du sagst, 6 Millionen, das sind ja so viele. Also das ist ja nicht ein kleiner Teil der Bevölkerung, der irgendwie keine Rolle spielen würde, sondern das sind ja schon, also das ist ja ein großer, ein breiter Teil der Bevölkerung, fast ein Zehntel, die irgendwie diese Mittel in Anspruch nehmen müssen und mit diesem Gefühl der Angst zu leben. Also ich kenne das noch, weil wir haben damals Kinder bekommen und das war echt schwierig. Ich war noch im Studium, meine damalige Frau war auch im Studium und das war halt super knapp alles. Und diese Angst zu haben, irgendwie sich das Busticket zum Studium, also zur Uni nicht leisten zu können oder irgendwie am Monatsende keine Kohle auf dem Konto zu haben. Und irgendwie, also dieser Kampf ist halt, ja, das ist so krass. Und Und es befreit, also es kettet einen ja so. Also da bleibt ja überhaupt nicht mehr viel Spielraum, auch kein gedanklicher Spielraum, um irgendwie kreativ noch agieren zu können, sondern es dreht sich ja alles nur noch um diese roten Zahlen auf dem Konto.
Mhm. Ja.
Und ja. Und was, aber was ist denn das? Das bedingungslose Grundeinkommen. Ich schreibe gerade an einer Simulation für Jugendliche, die und da ist es ein Themenstrang, der verhandelt und erfahren werden soll, ein bedingungsloses europäisches Grundeinkommen für alle Bürgerinnen in ganz Europa. Also das ist so die Utopie, die aufgemacht wird. Und was ist das Schöne daran? Also außerhalb der Tatsache, dass es irgendwie, weiß ich nicht, 500 Euro Grundsicherung gibt, die bedingungslos ist, oder 800 oder 1000. Was würde passieren, wenn wir uns dafür entscheiden könnten, als Gesellschaft so ein System zu etablieren?
Da muss ich wieder vorwegnehmen, ich bin da keine Expertin. Mhm. Genau, aber ich sage mal so, es gibt Strömungen, die sagen, man wäre, es hätten alle zumindest eine gewisse Grundvoraussetzung, die sich ähneln würde, wobei das natürlich auch wiederum nicht stimmt, weil, ne? Genau, aber man hat sozusagen einen Betrag, der nicht fehlen kann, und dadurch ist die große Hoffnung, kann eben ganz anderes Potenzial freigesetzt werden. Oder man kann zu bestimmten Jobs Nein sagen, man kann, also die Bezahlung müsste auch besser werden, weil man eben nicht mehr zu allem Ja sagen muss. So, dass man, wie du schon sagst, nicht mehr auf die Art so blockiert ist, weil man sich die ganze Zeit Gedanken darüber macht, wo kriege ich mein nächstes Mittagessen her. Mhm. Aber ja, ich bin da keine Expertin. Mhm.
Aber glaubst du persönlich daran, an das Potenzial, was dadurch freigeschaltet werden könnte?
Das kommt, glaube ich, auf die Variante des Grundeinkommens an. Es gibt ja unterschiedlichste Konzepte. Einmal, dass das irgendwie so durch so eine negative Einkommensteuer ist, oder dass es ein Grundeinkommen ist, unter das man nicht fallen kann, dass ein Grundeinkommen ist, das einem on top ausgezahlt wird, egal wie viel Geld man hat. Mhm. Ich glaube, ich bin eher für ein Grundeinkommen, unter das man nicht fallen kann. Mhm. Daran glaube ich mehr als das, was einem on top ausgezahlt wird. Mhm. Aber ich fürchte mich fast, das zu sagen.
Und arbeitet ihr zusammen mit solchen Organisationen wie zum Beispiel Mein Grundeinkommen?
Wir sitzen im selben Büro.
Ach, ist ja witzig. Okay.
Ja, ja, genau. Wir sind schon immer Trittbrettfahrer. Die sind so nett, dass wir bei denen im schicken Büro sitzen dürfen und keine Miete zahlen müssen.
Ah, okay. Das ist cool. Das ist ja. Cool. Ja. Genau. Ja, siehst du denn das? Also, ich merke irgendwie, dass mich das
auch... Sehe ich das Grundeinkommen?
Nee, siehst du, dass sich irgendwas tut in unserer Gesellschaft, so bottom-up mit sozial-ökonomischer Transformation, dass Start-ups, dass Dinge entstehen, Initiativen entstehen, die versuchen, das System so immanent und von unten weg zu reformieren?
Also ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall super gute Initiativen. Und davon das ist eigentlich die einzige Chance, davon so viele wie möglich aus dem Boden zu stampfen. Mm. Kill them with kindness, oder wie man sagt. Mm. ja, ich glaube, da sehe ich schon Potenzial.
Mm. Gibt es irgendwelche Initiativen, die dir gerade einfallen, von denen du sagst, boah, super schön, dass es die gibt, die dir Freude und Hoffnung machen?
Ich fand richtig cool die letzte Aktion von, oder das läuft auch noch, der Freiheitsfonds. Hm. Sagt ihr das was?
Nein.
Nein, das ist Initiator aus Arne Semsrott, der auch Fragt den Staat.
Doch, das ist das mit den Tickets, ne?
Genau, also da geht es um, eigentlich super spannend und hat auch auf eine Art ein bisschen Solidartopf-Prinzip von sanktionsfrei. Es geht darum, dass Menschen, die schwarz fahren, ja immer noch nach Strafrecht verurteilt werden. Das heißt, wenn man dreimal schwarz gefahren ist, dann kriegt man ein Bußgeld, und wenn man das nicht zahlen kann, dann wird man kommt man ins Gefängnis. Und das ist total absurd, weil Gefängnis kostet ja den Steuerzahler Geld.
Ja, ja, das ist krass. Das ist diese Sendung, die Böhmermann gebracht hat, ne?
Ja, genau.
ZDF-Magazin. Also ja. Völlig absurd, ja. Mhm. Aber sag mal weiter.
Genau, also und dann kann man sich ja fragen, welche Menschen fahren schwarz und wer hat denn dieses Geld nicht, um dann das Bußgeld zu bezahlen? Das sind bestimmt nicht die SUV-Fahrer, die jetzt über hohe Spritpreise klagen, sondern das sind meistens Menschen, die kein Geld haben oder also die, weiß ich nicht, arbeitslos sind, geflüchtet sind, Drogenprobleme haben, psychische Probleme haben. Alles Mögliche, aber es sind nicht die privilegierten Menschen in unserer Gesellschaft und die kommen dann reihenweise hinter Gittern. Ja, ist total, wirklich, wirklich absurd. Und kostet uns eben Geld. Also es bringt niemandem was, ins Gefängnis zu bringen. Und dagegen hat eben der Freiheitsfonds eine Kampagne gemacht, um eben auch darauf hinzuwirken, dass dieser Paragraph abgeschafft wird und ersetzt wird durch eben einen nicht strafrechtlichen Paragraphen. Wie nennt man das? Freiheitsersatzstrafe oder Freiheitsersatzstrafe. Mhm. Und da konnten dann Leute spenden und die haben effektiv Leute freigekauft. Und zwar richtig viele schon auch. Echt? Also die haben wirklich viele Leute erreicht, viel Geld bekommen, viele Menschen freigekauft und es läuft immer noch. Man kann sozusagen, weil auch die Gefängniswärter, ja, die und alle, das, also beziehungsweise das Gefängnis, ich kenne mich nicht aus in Gefängnisstrukturen, aber die wollen ja keine Leute haben, die eine Freiheitsersatzstrafe verbüßen. Und es gibt, man kommt quasi rein ins Gefängnis und da gibt es einen Flyer von Freiheitsfonds und der fragt, bist du, wurdest du beim Schwarzfahren erwischt, sollen wir dich freikaufen, dann füll den Zettel aus. Und wir machen das. So ungefähr. Das finde ich richtig cool. Und genau solche Organisationen braucht es, die solche Probleme angehen und dann eben auch aktiv hinwirken auf gesetzliche Veränderungen, glaube ich. Und bei den einen ist es, glaube ich, leichter und bei den anderen schwerer. Also zum Beispiel jetzt die Abschaffung von Paragraph 218 und 219 und welcher von beiden jetzt abgeschafft wurde, ich verwechsel es immer, aber da geht es um Abtreibung.
Das Werbeverbot, ne?
Genau. Das läuft jetzt auch schon jahrelang und im Koalitionsvertrag wurde da jetzt zugesichert, dass der abgeschafft wird und ich glaube, es ist auch passiert schon. Solche Initiativen halt, aber das dauert Ewigkeiten oft. Lange genug, wobei Ewigkeiten natürlich auch relativ.
Weil du gerade von den Gefängniswärter, ich gender das mal, GewärterInnen gesprochen hast, das finde ich halt auch, und das bringt mich wieder zurück zu diesem Angst haben vor einer künstlichen Intelligenz, ob das System nicht längst irgendwie stärker geworden ist als wir selbst. Weil wenn die Gefängniswärterinnen jetzt schon sagen, nee, das ist blöd und teilen noch persönlich die Zettel aus, die die Menschen, für die sie zuständig sind, wieder rausholen aus diesem System. Ich stehe da so und kann innerlich nur mit dem Kopf schütteln darüber, dass wir Systeme aufrechterhalten, die ganz, ganz offensichtlich so fehlerhaft und menschenunwürdig sind.
Ja, die sind ja auch ganz schön alt. Und ich muss ich wieder vorwegschicken, ich bin jetzt keine Expertin und ich hoffe, ich schicke jetzt hier nicht gefährliches Halbwissen raus, aber diese ganzen...
Das ist egal, dafür sind wir bekannt. Gefährliches Halbwissen, dafür sind wir der Podcast.
Diese ganzen Strukturen, irgendwie Gefängnis, Polizei und ganz viele Gesetze, die sind alle ja noch aus einer Zeit, wo, sag ich mal, das Kapital des alten weißen Mannes hauptsächlich geschützt werden sollte. Weil es haben nun mal Männer immer am meisten besessen. Das ist auch heute noch so. Natürlich ändert sich das, aber jetzt irgendwie, ja, das, also die Polizei, die hat, wurde schon da, die wurde vor allem dafür eingesetzt, sozusagen das Recht durchzusetzen, was eben, ja, nicht einer sozialen Unterschicht zugutekommt.
Vielleicht wage ich mich da jetzt irgendwie raus auf ganz dünnes Gender-Eis, aber weil du sagst, das Kapital des alten weißen Mannes, also ich nehme das auch so wahr und glaubst du, dass, also was heißt, ich nehme das so wahr? Es ist bewiesen und es ist ganz klar, dass es genauso funktioniert. Würdest du sagen, je weiblicher unsere Politik wird, desto mehr Chancen haben wir auf eine gesamtgesellschaftliche Gerechtigkeit?
Das kommt ganz darauf an, ob diese weiblichen Politikerinnen dann sozusagen auch eine neue Politik machen oder ob sie sich im alten System befinden, würde ich jetzt mal sagen. Es reicht ja nicht, Frau zu sein, sage ich mal, um etwas besser zu machen, sondern man muss ja Strukturen aufbrechen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass wenn es normaler ist, dass eben Frauen uns repräsentieren und in Machtpositionen kommen, dass sich was zum Positiven verändert. Das ist auf jeden Fall meine große Hoffnung.
Nochmal ganz kurz zurück zum Menschenbild, weil das ist schon auch eine spannende Frage, die ich dir gerne stellen würde. Ist der Mensch jetzt gut oder ist er böse?
Ich glaube, der Mensch ist gut.
Der Mensch ist gut?
Ja, also es ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, äußere Umstände bedingen natürlich ganz viel das Verhalten der Menschen, Umstände und Strukturen und so weiter. Aber gleichzeitig bringt man auch was mit. Und es gibt Menschen, die können Unglaubliches aus sich heraus entfalten, egal wie schlimm die Umstände sind. Also genau, es ist halt nicht einfach so gesagt. Aber insgesamt würde ich sagen, ist der Mensch eigentlich gut.
Ganz zum Schluss gebe ich dir, weil du mir ganz viele Dinge gegeben hast, mit denen ich mich jetzt wahrscheinlich, also ich werde Anna Meyer auf jeden Fall lesen.
Und Julia Friedrichs.
Und Julia Friedrichs.
Mhm. Das Buch heißt Working Class. Mhm. Ihr werdet es mal schlechter haben. Mhm. Und Anna Meyer, die Elenden.
Also genau, wir haben im Podcast auf der Webseite immer Raum für 5 Links. Das hat unser IT-Mensch so festgelegt. Mhm. Und dann werde ich die auf jeden Fall noch mit aufnehmen. Aber genau, weil du mich versorgt hast mit weitergehenden Informationen zu dem Thema, will ich dir eine Sache zurückspielen, die mich im Moment total bewegt. Local Futures heißt die. Und das ist eine Forscherin, hat das gegründet, die irgendwann, ich glaube in den 80er, 90er Jahren in ein sehr abgelegenes Dorf, ich glaube in Nepal gekommen ist, in dem, und das fand ich so faszinierend, in dem es keine Armen und keine Reichen gab. Also in dem nichts umverteilt werden musste, wo alle irgendwie zurechtgekommen sind mit dem, was sie hatten, obwohl es nicht viel war. Und das ist dann auch Teil ihrer Studie. In dem Moment, wo sie eingetreten ist in diese Community, hat sich diese Community halt dem Westen geöffnet und den ganzen kapitalistischen System. Und es hat keine 10 Jahre gedauert, bis die Schere von Arm und Reich in diesem Dorf halt auseinandergegangen ist. Und sie beschäftigt sich eben fortan damit, was können wir sozusagen aus diesem Biotop rausnehmen, was hat gut funktioniert und wie können wir Blaupausen schaffen in der Welt, in der wir leben, nach denen wir unser Handeln neu ausrichten können. Und die haben so eine unglaublich gute Webseite mit lauter Tools und Methodenkoffern und so. Also sehr, sehr, sehr beeindruckende Frau. Genau, also da bin ich drüber gestolpert und an dieser Stelle.
Cool, danke.
Ja, gebe ich dir das mal mit, so als Hoffnungsstreifen. Hey, jetzt sind wir am Ende der Stunde angekommen. Ich danke dir sehr für das Gespräch und für die Arbeit, die du tust, die ihr tut und die ihr tut, obwohl es vielleicht auch so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen ist.
Right.
In der Hoffnung, dass Don Quixote irgendwann dann doch die Windmühlen zum Einsturz bringen wird. Gehe aber noch hier raus mit der Frage nach einem Song, den wir auf unsere Gästinnenliste packen dürfen, der dich begleitet hat, der dir irgendwas gibt.
Ja, ich muss 2 Songs nehmen.
Okay, du kriegst 2 Songs, auf jeden Fall.
Ich habe auch Zwillinge bekommen, ich darf 2.
Ja, genau.
Und zwar das erste Lied ist Women of the World von Jim O'Rourke, heißt er, glaube ich. Also R-O-U-R-K-E.
Okay.
Das ist so eine Hymne, würde ich sagen. Es ist wirklich ein, ich liebe dieses Lied. Das höre ich wirklich oft, wenn ich mich von der Welt überwältigt fühle. Und es ist so ein ganz einfacher Text, geht eigentlich nicht weiter als Women of the World Take Over.
Ah, okay.
Ja. Und das zweite Lied ist Money for All von David Sylvian. Ja.
Ja. Ja. Okay, naja. Das sind 2 Titel, die unser Gespräch, glaube ich, ganz gut zusammenfassen und abrunden. Also, obwohl
das sind auch wirklich gute Lieder und extrem gute Musiker. Leider beides Männer, aber ich konnte mich jetzt trotzdem nicht anders entscheiden.
Hm. Hörst du lieber Männer oder ist es egal?
Ist egal. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es jetzt beides Lieder sind, die von Männern kommen. Aber es sind einfach beides Lieder, die ich wirklich schon jahrelang rauf und runter höre. Hm.
Aber vielleicht ist es auch ein Zeichen unserer Zeit, dass die nicht nur die Frauen die Macht übernehmen müssen, sondern auch die Bereitschaft der Männer, sie abzugeben, weil sie einfach merken, okay, fuck, wir haben das ganze System jetzt irgendwie tausende von Jahren bedient und jetzt kollabiert es ganz krass nochmal für alle sichtbar. Hier, meine Bühne, die ich irgendwie mit meinem Penis lange regiert habe, die gebe ich jetzt auf, weil es muss was Neues passieren. So, also.
Ja, ich finde das ein gutes Schlusswort.
Ja, okay.
Was du stellvertretend für alle Männer gesagt hast.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin totaler Männerfan.
Ja, du bist ein Männerfan.
Ja, also ich meine, klar, jetzt, es gibt natürlich Männer, von denen ich überhaupt nicht Fan bin, aber ich bin genauso Männerfan, wie ich Frauenfan bin. Also, und trotzdem glaube ich, ja, es muss viel abgegeben werden durch die Männer und übernommen werden durch die Frauen. Und das ist ja ein Zusammenspiel. Das geht ja nicht ohne die einen, ohne die anderen, wie auch immer.
Ja. Helena, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch mit dir. Und ich gehe jetzt gleichermaßen ernüchtert und hoffnungsvoll irgendwie den Rest des Tages.
Hör dir die Lieder an, dann bleibst du hoffnungsvoll.
Okay, dann mach ich.
Und mach's laut.